Doch genau die Dinge, die ich damals für Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Das sind Worte, die Paulus schreibt im Philipperbrief. Und die Worte tragen so eine tiefe innere Überzeugung in sich. Die sprechen von so einer Eingenommenheit. Das, was Paulus da ausdrückt, ist so tief verankert in seinem Herzen. Und das sind Worte, die über die Jahrtausende Menschen, die Jesus von ganzem Herzen liebten, immer wieder gesagt haben. Das sind Worte, die auf die verschiedenste Art und Weise Menschen ausgedrückt haben. Durch das, was sie gelebt haben, durch Lieder, die sie geschrieben haben, in Büchern, die sie geschrieben haben, in Dingen, die sie getan haben, haben sie diese Liebe ausgedrückt. Und ich lese nochmal, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es heute von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herr, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Wir als Menschen leben auf eine Art und Weise, in der wir ununterbrochen in einem Prozess des Bewertens sind. Wir wägen ab, wir schätzen ein, wir bewerten, geben einer Sache einen Wert und stellen sie gegenüber einer anderen Sache. Unser ganzes Leben lang sind wir dabei. Wenn wir einen Studienplatz aussuchen, welche Uni nehme ich? Welche Uni ist besser? Welche liegt näher dran? Ne, das ist eine Frage, die Nora gerade beschäftigt. Welche Uni liegt näher dran, aber was bietet die mir, die Uni? Wo kann ich mich besser vorbereiten auf das, was ich später mal ausüben möchte? Wenn wir uns ein Auto kaufen, gucken wir, welchen Wert hat dieses Auto für mich? Was soll es mit sich bringen? Wie viel kostet es? Was kann ich davon erwarten? Wie viele Jahre wird es mir dienen? Aber in alltäglichen Dingen stellen wir Dinge gegenüber und bewerten sie. Wie viel Zeit kostet das? Wie viel Zeit kostet das? Wie viel Spaß wird mir das bringen? Oder wie viel Spaß wird mir das bringen? Ich bin jemand, der da ziemlich schlecht ist, Entscheidungen zu treffen. Wahrscheinlich, weil ich so viele verschiedene Blickpunkte immer reinziehe. Nein, aber das, ihr seht, das zieht sich durch unser ganzes Leben. Jeden Tag, fast ja, jede Minute unseres Lebens bewerten wir. Welcher Weg ist kürzer? Jetzt zur U-Bahn-Station. Und wir werten und schreiben Dingen einen bestimmten Wert zu und schätzen ab, ob es sich lohnt, das zu investieren. Und in der Marktwirtschaft, wir leben ja in einem Wirtschaftssystem, unsere ganze Gesellschaft ist geprägt von Wirtschaft, passiert das auch den ganzen Tag. Dinge werden bewertet, ihnen wird ein Wert zugeschrieben und Angebot und Nachfrage bestimmen dann diesen Wert, für den man diesen Gegenstand dann kaufen kann. Und es gibt sowas wie einen objektiven Wert und einen subjektiven Wert. Der objektive Wert ist nicht der, also wir dürfen uns nicht irreführen lassen, es gibt keinen absoluten Wert, mit dem man eine Sache beschreiben kann. Der objektive Wert ist vielmehr der Wert, der in einem Kontext einer Gesellschaft oder in einem Kontext von Wirtschaft einer bestimmten Sache, von mehreren Leuten einer Sache zugeschrieben wird. Ja, also entsteht daraus aus der Arbeitszeit, den Arbeitslöhnen, die man bezahlen muss, Transportkosten und Lagerung, all solche Sachen, und dann kriegt eine Sache einen Wert zugeschrieben. Der subjektive Wert, den kennen wir viel besser und können ihn vielleicht besser verstehen, das ist das, was wir hineininterpretieren in eine Sache. Unabhängig von dem, was es eigentlich kostet. Steffi hat einen Ring an ihrem Finger. Und das ist heute nicht. Normalerweise hat Steffi einen Ring an ihrem Finger. Man könnte diesen objektiven Wert beschreiben, es ist ein Silberring mit einem Diamanten drin. Vielleicht objektiver Wert 100, 120 Euro. Für Steffi hat dieser Ring viel mehr Wert. Sie hat den Ring von ihrer Oma gekriegt und der Diamant, der da drin sitzt, ist von mir. Das ist ihr Verlobungsring und ihr Ehering. Steffi würde für diesen Ring viel mehr als 120 Euro bezahlen, weil er ihr viel mehr wert ist. Das ist der subjektive Wert. All die Erinnerungen, die daran geknüpft sind, das, was sie in Verbindung mit diesem Ring schon erlebt hat, die Personen, die damit verbunden sind, die Ereignisse, die Gefühle, die sie damit verbindet, das bildet den subjektiven Wert für Steffi. Deswegen würde Steffi für den Ring viel mehr Geld ausgeben als Jurek. Wenn Jurek überhaupt Geld für diesen Ring ausgeben würde. Paulus beschreibt den Wert, den Jesus Christus für ihn hat, als unüberbietbar groß. Nichts anderes reicht daran. Nichts kann diesen Wert, den Jesus für mich hat, überbieten. Alles andere, was er vorher in seinem Leben als Gewinn geschätzt hat, als wertvoll, als erstrebenswert, ist für ihn Müll, wertlos. Sogar weniger als Müll. Müll ist nicht nur so, dass man nichts dafür bezahlen würde, man will ihn sogar loswerden. Diese Dinge sind für ihn nichts mehr wert im Vergleich zu Jesus, den er gewonnen hat. Und ich möchte, dass wir heute die Frage mal an uns ranlassen, wie kostbar ist Jesus uns? Wie würde sich der Wert Jesus Wert in unserem Leben beschreiben lassen? Was ist Jesus uns wert? Wenn man im Duden nachguckt, unter kostbar, dann findet man heraus, dass der ursprüngliche Bedeutung von kostbar, die immer noch ein bisschen mitschwingt, oder deutlich mitschwingt, ist eigentlich hohe Kosten verursachend. Und Synonyme für kostbar sind edel, einmalig, teuer, unbezahlbar, unersetzlich, viel wert, von hoher Qualität, erlesen und unschätzbar. Alles Eigenschaften, die aufzeigen, dass dieses Wort eine Menge mit sich mitträgt. Ein Bedeutungsbeispiel wäre laut Duden diese Sache, dieser Gegenstand, um den es sich handelt, ist so wichtig und wertvoll, dass man es nicht unnütz oder gedankenlos vertun sollte. Also, dass man damit sinnvoll umgeht, dass man es ausnützt, dass man es wertschätzt. Petrus schreibt uns in 1. Petrus 2, Vers 7, dass denen, die glauben, Jesus Christus eine Kostbarkeit ist. Und dass die, die nicht glauben, ihn einfach verwerfen. Und so sehen wir, dass ein Wert eigentlich nichts Absolutes, Feststellbares ist, sondern dass er immer im Bezug sitzt mit einem Subjekt. Denen, die verloren gehen, bedeutet Jesus nichts. Sie würden ihn einfach wegwerfen. Uns aber, die wir glauben, ist er eine Kostbarkeit. Ist er etwas, was hohe Kosten verursacht, laut Duden. Kostbar ist etwas, ich könnte nicht sagen, oh, diese, keine Ahnung, Beispiel, ich könnte nicht sagen, oh, diese Cola-Dose ist mir sowas von kostbar und sie im nächsten Moment in den Mülleimer schmeißen. Kostbar beschreibt etwas, wofür ich bereit wäre, einen Preis zu bezahlen oder wo ich schon bereits einen Preis für zahle oder bezahlt habe. Es schwingt also mit, dass es, dieser Gegenstand birgt in sich etwas, was ich wertschätze. Etwas, was ich besitzen möchte, was ich haben möchte. Etwas, was Wert für mich mitbringt. Und ich denke, wenn wir uns umgucken, in unserer westlichen Christenheit, ich weiß nicht, wie hoch der Wert Jesus in unserer Mitte noch ist. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue, in mein eigenes Herz, ich weiß nicht, wie hoch der Wert Jesus noch ist. Manchmal verliert Jesus so rapide an Wert in unserem Leben. Manchmal ist er keine Kostbarkeit für uns. Und das ist eine traurige Vorstellung. Ich glaube, Gottes Herz zerbricht darüber. Zu sehen, wie gleichgültig wir mit Jesus umgehen. Wie leichtsinnig und wie selbstverständlich wir es nehmen, dass wir Christus gewonnen haben. Und wie viel Wert andere Dinge in unserem Leben plötzlich gewinnen. Und dass wir nicht mehr sagen können, es ist etwas unübersteigbar Großes. Jesus ist etwas unüberbietbar Großes in unserem Leben. Sind wir bereit, die Kosten zu überschlagen in unserem Leben mit Jesus? Jesus selber. Und ich will nicht sagen, dass wir uns Jesu Gnade und Gegenwart in unserem Leben erkaufen müssen oder gar könnten. Es ist aus Gnade, dass wir errettet sind. Es ist Gottes Großzügigkeit, die uns das ewige Leben geschenkt hat. Aber Jesus selber sagt, wer mir nachfolgen will, sollte die Kosten überschlagen. Und er sagt, es ist wie jemand, der einen Turm baut. Überschlägt er nicht vorher die Kosten, ob er genügend Geld hat, um diesen Turm wirklich zu Ende zu bauen? Damit er nicht auf dem halben Weg anhalten muss und sagen muss, ich habe gar kein Geld mehr. Jetzt steht die Hälfte dieses Turms da und ich kann ihn nicht zu Ende bauen. Oder es ist nicht so, wie jemand, der in eine Schlacht zieht, sich vorher Gedanken macht, kann ich diesen Kampf überhaupt gewinnen? Kann ich diesen Krieg zu Ende führen? Kann ich überhaupt siegreich aus diesem Kampf hervorgehen? Und es wäre blöd, mit einer Armee in Kampf zu ziehen, für die es völlig unmöglich wäre, zu gewinnen. Und anschließend daran sagt Jesus, ich habe gerade meine Notizen verloren. Ja, das sagt er an anderer Stelle. Was er hier sagt ist, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das ist so eine absolute Aussage, die wir oft in unserem Leben völlig vergessen. Wir sind so gut da drin, zu überlegen, was bin ich Gott wert? Und es ist so ein guter Gedanke, darüber nachzudenken, zu überlegen, ich bin Jesus sein eigenes Leben wert. Dieses Wort kostbar wird auch in dem Kontext gebraucht, dass uns gesagt wird, dass wir mit dem kostbaren Blut Jesu erkauft worden sind. Und wir sind Gott absolut unglaublich viel wert. Aber wir bleiben an diesem Punkt stehen und überlegen nicht weiter und sagen, okay, wenn Jesus kostbar für mich ist, was sind die Kosten, die ich tragen muss? Und Jesus sagt, es gibt Kosten, die zu tragen sind. Er sagt, dass wir uns von allen Dingen trennen müssen. Er sagt das, was Paulus in Philippa sagt, dass er alle Dinge als nichtig erachtet im Vergleich zu Jesus Christus. Dass sich sein Leben, seine Prioritäten, seine Ausrichtung, seine Bewertung von dem, was wertvoll und kostbar ist, um 180 Grad gedreht hat und völlig verändert hat. Und ich will einfach mit euch zu einer Geschichte gehen in Matthäus 26. Da könnt ihr gerne aufschlagen. Hier ist eine Frau ab Vers 6. Hier ist eine Frau, die offenbart, was für eine tiefe Liebe, Dankbarkeit sie Jesus gegenüber hat. Und die zeigt, was Jesus ihr wert ist. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß oder einer Alabasterflasche voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Und diese Alabasterflasche, die diese Frau dabei hatte, war ein kleines Glasgefäß, das die Frauen damals um den Hals trugen. Und da drin war höchstwahrscheinlich bei ihr auch Nade aus dem Himalaya-Gebirge. Die wurde den ganzen Weg hergebracht und dann in Israel vermischt mit Öl und wurde zu einem unglaublich kostbaren Salböl. Diese Flasche war umgerechnet für unsere Zeit vielleicht 20.000 Euro wert. Das Jahresgehalt eines Arbeiters damals. Und diese Flasche war so sehr Teil von, wir lesen in Johannes, dass das hier Maria ist, von Maria oder von den Frauen damals. Normalerweise durfte man am Sabbat nichts mit sich rumtragen. Aber es war den Frauen gestattet, dieses Öl, dieses Fläschchen mit sich rumzutragen, weil es so sehr zu ihnen gehörte, weil es einfach Teil von ihnen war. Und das war ein kleines Glasfläschchen mit Öl drin. Und dieses Glasfläschchen hatte keinen Verschluss, den man auf- und zudrehen konnte. Sondern was man tun würde an dem Tag, an dem man dieses Öl benutzen möchte, war, den Glashals, ein kleiner dünner Glashals, oben abzubrechen und das Öl dann auszugießen für die man sie benutzen möchte. Und hinter dieser Alabasterflasche steht nicht nur, dass sie 20.000 Euro wert ist, was schon ziemlich wertvoll ist, aber für Maria bedeutete sie noch viel mehr. Für Maria war das eine Mitgift von ihren Eltern, ein emotionaler Wert, aber diese Flasche war auch eigentlich dafür da, dass sie sie in ihre Ehe mit hineinbringt, als Mitgift, um entweder die Hochzeit zu bezahlen oder später Auskommen damit machen oder sich ein Haus kaufen zu können oder was auch immer man damit machen würde. Das heißt, da waren nicht nur emotionale Gefühle in der Vergangenheit mit verbunden, sondern es war ein Stück weit auch das, worauf sie ihr Leben in der Zukunft bauen würde. Diese Flasche symbolisierte für Maria einen Großteil ihres Lebens, umfasste ihr Leben. Und in dem Moment, wo sie kommt zu Jesus und diesen Hals zerbricht und ihn über seinem Kopf ausgießt, sagt sie: Jesus, du bist mehr wert. Du bist mehr wert als mein ganzes Leben. Meine Vergangenheit und meine Zukunft lege ich dir hin. Ich gieße mein Leben vor dir aus. Das war ein tiefer Liebesbeweis. Und ich glaube, Maria war nicht stolz darauf in dem Sinne von: so viel gebe ich Jesus. Sondern ich glaube, Maria stand da und dachte: was kann ich Jesus geben? Wie kann ich nur annähernd an das rankommen, was er mir gegeben hat? Sie war die Frau, die zu Jesu Füßen saß und ihm zugehört hat, Tag und Nacht. Sie war diejenige, der er erklärt hat, wie das ewige Leben funktioniert und warum Gott in ihr Leben hineinbrechen möchte und sein Reich in ihr aufbauen möchte. Wie Gott ihre Sünde nehmen kann, sie vergeben kann, ihr neues Leben schenken kann in Ewigkeit. Sie war diejenige, die mit Jesus mitgegangen ist und erlebt hat, was er getan hat. Sie war diejenige, der Jesus ihren Bruder wiedergegeben hat. Lazarus, der 3 Tage tot war. Und Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Und ihr zurück. Sie war so in tiefer Dankbarkeit. Jesus war ihr so wertvoll und kostbar, dass sie wahrscheinlich da stand und dachte: was kann ich Jesus geben, um nur annähernd auszudrücken, was er mir bedeutet? Und ich glaube, das war alles, was ihr einfiel. Das war das Höchste, was sie geben konnte. Ich glaube nicht, dass es genug war, aber sie wusste: wenn ich es irgendwie ausdrücken kann, dann so. Und das, was hier passiert, ist ein tiefer Liebesbeweis von Maria an Jesus. Das ist ein tiefer Liebesbeweis, den Jesus sich wünscht von uns. Nachdem Jesus Herz sich sehnt. Jesus sehnt sich, dass wir unsere Liebe so ausdrücken, wie Maria es getan hat. Dass wir unser Leben zerbrechen und es ausgießen. Für ihn, allein für ihn. Und dieses Zerbrechen dieser Flasche geht nur einmal. Wir haben nur ein Leben. Und wir können nicht einen Teil in Jesus investieren und uns den Rest aufheben für später. Es geht nur ganz. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir in der Bibel lesen, das ist das, was das Evangelium von uns fordert. Das ist das, was das Evangelium, das ist der Schritt, der einzige sinnhafte Schritt, den das Evangelium, der schlüssig zu ziehen ist aus der Botschaft des Evangeliums. Wenn wir Jesus als unseren Gewinn bezeichnen wollen, wenn in ihm für uns so viel Wert verborgen ist, wie dieses Gleichnis von dem Kaufmann, der losgeht und sich eine Perle kauft und alles andere dafür verkauft. Wenn Jesus diese Perle ist, dass wir bereit sind, alles andere dafür zu verkaufen, und es geht nicht anders, das ist der logische Schlussfolgerung, die logische Schlussfolgerung aus dem Evangelium. Paulus sagt in Römer 12, und ich finde, es ist schön formuliert in der neuen Genfer Übersetzung: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Uns liegt vor Augen wie Maria, wie groß Gottes Erbarmen ist, dass er uns ewiges Leben geschenkt hat in seinem Sohn, dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem lebendigen Gott. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die einzige angemessene Antwort, und das hat Maria begriffen, dass sie euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Jesus sehnt sich danach, dass er kostbar ist in unseren Augen, genauso wie wir kostbar sind in seinen Augen. Und wenn wir ein Zeugnis sein wollen in dieser Welt, dann müssen Leute sehen, welchen Wert Jesus für uns hat. Wenn wir nach draußen gehen und Leute denken an dem Preisschild, was wir Jesus umgehängt haben, steht 2,50 Euro drauf, denken sie sich, jo, wenn es dir nur ein Schrott bedeutet, wieso sollte ich mich darum kümmern? Aber wenn sie sehen, der gibt sein Leben für Jesus, er würde sein Leben geben und als lebendiges Opfer, sagt Paulus, und da, wo er sein Leben nicht geben muss, ist das Leben, was er lebt, voll und ganz auf Jesus ausgerichtet. Jede Frage, die ihn trifft, richtet er nach dem, wie er seinen Wert, seine Liebe Jesus gegenüber ausdrücken kann. Dann werden Leute kommen und fragen, wer dieser Jesus ist. Und ich denke, wir dürfen diese Frage heute Abend einfach mit uns mitnehmen. In der Zeit, uns zu fragen. Und ich glaube, wir dürfen es zulassen, wenn die Antwort vielleicht schmerzhaft ist, heute Abend noch darüber nachzudenken, was Jesus uns wirklich wert ist. Und unser Herz heute neu auszurichten. Auf Jesus und zu sagen, ja, du sollst mir kostbar sein. In alle Entscheidungen dann meines Lebens will ich, dass du gewertschätzt wirst und verherrlicht wirst. Und ich schließe ab mit Dingen meines alten Lebens und zähle sie als Müll. Und ich ziehe den Schlussstrich und überschlage die Kosten und bin bereit, sie zu bezahlen. Weil kostbar wird etwas erst, wenn wir dafür bezahlen. Je mehr wir investieren, umso kostbarer wird etwas. Und Jesus wird euch kostbar werden, wenn ihr die Entscheidungen trifft, bereit seid, für ihn zu zahlen. Jesus, ich stehe heute Abend vor dir und ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich nicht im Ansatz begreife, wie kostbar du bist. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich nicht bereit bin, die Kosten für dich zu bezahlen, die Kosten zu überschlagen. Und ich will umkehren heute Abend. Jesus, du siehst unsere Herzen und dass wir nach dir suchen und nach dir streben, Jesus. Und du wünschst dir, du sehnst dich danach. Du weißt, dass es uns so reich machen wird, wenn wir bereit sind, alle Dinge abzulegen und zu sagen, diese eine Sache ist mir wertvoll. Diese eine Sache ist mir ein Gewinn. Jesus Christus. Und ich möchte dich bitten, dass du heute sanft und in Liebe unsere Herzen durchforscht und dich suchst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Geist öffnest, unsere Augen auftust, unser Herz öffnest dafür, was du gegeben hast, wie viel wir dir wert sind, Jesus. Und dass wir wie Maria werden, Jesus, uns gar nicht zurückhalten können. Und einfach anfangen zu überlegen, wie viel mehr kann ich eigentlich noch geben? Was gibt es, was ich dir noch nicht gegeben habe, Jesus? Segne den Abend, Jesus. Komm durch deinen Heiligen Geist und spreche in unsere Herzen. In deiner Kraft und Vollmacht. Wir haben dich lieb von ganzem Herzen.